Wie wir bereits wissen, befinden wir uns im Römerbrief, den wir schon begonnen haben, darüber zu predigen. Und jetzt dieses Jahr und ins nächste Jahr hinein werden wir aus diesem Brief vieles sehen. Und dieses Bild, was wir jetzt vor uns haben, wird uns jetzt einige Monate wird uns auch begleiten. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Und das Lied, das wir eben jetzt gesungen haben, da sind auch so Klänge von diesem Christi-Blut und Gerechtigkeit. Und darüber werden wir auch heute aus dem Wort Gottes, aus dem Römerbrief auch lesen und hören. Wie geht es dir, wenn du in einer Situation bist, wo du weißt, jetzt könnte ich oder sollte ich von Jesus erzählen? Wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich dabei? Ich denke, natürlich gibt es unterschiedliche Erfahrungen, aber wirst du von Freude und Begeisterung erfüllt oder du beginnst fieberhaft nach Argumenten zu suchen, warum jetzt von Jesus zu sprechen unpassend wäre? Kennst du das Gefühl des Schämens, wenn man vor der Herausforderung steht, das Evangelium zu bekennen, zu verkündigen, und dann fühlt man sich so komisch, so nicht auf dem Platz so richtig. Man schämt sich einfach. Ich kenne dieses Gefühl. Es ist mir bekannt. In einem von Menschen überfüllten Wartezimmer beim Arzt saßen wir auf den Stühlen. Neben mir ein Moslem, ein Mann, und er erzählt so laut, im schlechten Deutsch, aber so ganz mutig erzählt er über sich, über was er in den letzten Wochen erlebt hat. Also viel Leid. Sein Sohn hat einen schweren Unfall gehabt, er selbst ist krank. Und doch, er versucht sich tapfer über dem Wasser zu halten. Ein Gedanke kam in mir, erzähl ihm von Jesus. Und dann viele andere Gedanken kamen auch. Ja, aber hier sind so viele Menschen und alle werden ja mithören. Was werden sie sagen oder über mich denken? Oder was genau soll ich jetzt ihm sagen? Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt ihm sagen? Irgendwie ist es unpassend. Und ich habe ihm nichts gesagt von Jesus. Ich habe mich geschämt, das Evangelium zu bezeugen. Später hatte ich es sehr bereut und mich vor Jesus geschämt. Ich spüre, irgendwas ist nicht richtig gelaufen. So sollte es nicht sein. Warum ist es so? Wieso fällt es uns nicht leicht, das Evangelium weiter zu sagen? Ich weiß auch, ich bin nicht der Einzige hier in diesem Raum, der dieses Gefühl kennt. Ich habe schon von vielen gehört. Irgendwie, ich weiß, man sollte, aber man fühlt sich irgendwie unwohl dabei. Und dann macht man einen Rückzieher. Wieso fällt es uns nicht leicht, einfach das Evangelium zu bekennen? Und wie kann man das überwinden? Wir lesen unseren Text aus dem Römerbrief Kapitel 1, Verse 16 und 17 vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, schreibt Paulus. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In diesen Versen ist auch der Hauptgedanke des Römerbriefes enthalten, den wir auch immer bei der ersten Folie sehen. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Hier ist es, in diesem Text, im Vers 17. Und diese Verse können auch uns helfen, vom Evangelium überzeugt zu sein und im Glauben fester zu stehen. Der inhaltliche Aufbau oder auch der grammatikale Aufbau dieser Verse ist ziemlich einfach, überschaubar und einfach. Da ist der Hauptgedanke, wie in jedem Satz gibt es einen Hauptgedanken und dann zwei Nebengedanken oder Begründungen. Begründung 1, Begründung 2 Und der Hauptgedanke steht am Anfang des Satzes. Also grammatikalisch ist hier ganz einfach und ganz eindeutig, so was hier gesagt wird. Die Besonderheit, die trotzdem in diesem Text vorhanden ist, liegt darin, dass das Gewicht der Aussage oder der gedankliche, also das Gewichtige in diesen Versen liegt nicht in dem Hauptgedanke, nicht in dem Hauptsatz, sondern in den Nebengedanken. Das ist so das Besondere hier. Das, was im Hauptgedanken steht. Zum Beispiel diese Verse, sie haben ja Martin Luther geholfen, Gottes rettende Kraft zu erfahren und die Gerechtigkeit Gottes zu erkennen. Und wodurch kam Martin Luther zu dieser Aussage? Er kam nicht durch den Hauptgedanken vor diesem Verse zu dieser Erkenntnis, nicht dadurch, dass Paulus sich des Evangeliums nicht schämte. Und das hat Martin Luther zur Bekehrung bewegt. Nein, sondern dass im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Das hat ihn sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist der Hauptgedanke. Und doch wollen wir die Überschrift auch für die Predigt auf diesen Abschnitt aus dem Hauptgedanken entnehmen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Was können wir daraus ableiten oder lernen? Wie könnte man diesen Abschnitt überschreiben, so dass es dem Inhalt entspricht? Man könnte einfach sagen, schäme dich des Evangeliums nicht. Das wäre korrekt, richtig. Und aber der Hauptgedanke selbst alleine, der enthält nicht die Gedanken, die in den Begründungen vorhanden sind. Deswegen vielleicht ein anderer Versuch. Man könnte diesen Text überschreiben mit den Worten, sei vom Evangelium überzeugt. Und da findet man, warum soll ich oder wie soll ich überzeugt sein. Und das wird dann auch helfen, das Evangelium sich nicht zu schämen. Sei vom Evangelium überzeugt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, sagt Paulus. Das Wort Evangelium natürlich steht hier sehr zentral. Was bedeutet dieses Wort? Ganz paar kurze Gedanken dazu. Im griechischen Sprache, dieses Wort bedeutet etwas Alltägliches. Einfach eine gute Nachricht, irgendwelche gute Botschaft. Das ist Evangelium. Heute hat das Wort Evangelium eine besondere Bedeutung. Das ist nicht irgendeine gute Nachricht, sondern das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und deswegen Paulus geht hier auf Nummer sicher und sagt, das Evangelium von Christus. Also das ist nicht irgendeine gute Nachricht, sondern das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und heute, wenn wir das Wort Evangelium hören, dann ist etwas für uns, hat diese Bedeutung, nicht irgendeine Nachricht. Das Evangelium von Christus, das ist, wissen wir, die Geschichte von Jesus, seine Lehre, was er gelehrt hat, gepredigt hat, was Jesus für die Menschen getan hat, sein Tod, seine Auferstehung, das gehört alles zum Evangelium Christi. Die Lösung des Problems unserer Schuld vor Gott, dass Jesus dieses Problem gelöst hat, das ist das Evangelium. Oder die Erlösung vom ewigen Verderben, das ist das Evangelium. Man kann sagen, einfach der ganze Heilsplan Gottes oder der gesamte Ratschluss Gottes ist im Evangelium vorhanden. Oder wenn man das Evangelium Christi meint, dann meint man den gesamten Ratschluss Gottes. Apostel Paulus, seit seiner Bekehrung, hat sein ganzes Leben dieser Aufgabe gewidmet, das Evangelium von Christus zu verkündigen. Und das hat er auch getan. Paulus war vom Evangelium sehr überzeugt. Er verkündigte das Evangelium unter verschiedenen Menschen und verschiedenen Menschen persönlich in großen Massen. Also den Volksmengen hat er gepredigt, den Regierungsbeamten, hohen Regierungsbeamten, hohen Politikern hat er gepredigt, vor Philosophen hat er gepredigt, vor Irrlehrern und Volksverführern hat er gepredigt, vor den Offizieren und Soldaten, vor Kerkermeistern und Verbrechern hat er das Evangelium gepredigt und sogar dem römischen Kaiser hat er das Evangelium gepredigt. Also ich denke, keiner von uns oder überhaupt jemand heute in der Welt kann sich mit Paulus hier so auf die gleiche Stufe sich stellen, was Paulus für die Verkündigung des Evangeliums alles getan hat. Und trotz allem, Paulus kannte das Gefühl des Schämens. Das Gefühl des Schämens wegen des Evangeliums von Christus. Deswegen erwähnt er das, sagt er. Ich schäme mich nicht. Aber das Gefühl war ihm bekannt. Aber er kämpfte entschlossen dagegen. Auch andere Christen kennen dieses Gefühl. Wir kennen es auch. Wer kennt es denn nicht? Kämpfen wir auch dagegen, gegen dieses Schämen, sich schämen vor dem Evangelium? Woran lag die Kraft des Paulus, dass er sagen konnte, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht? Lag es vielleicht in seinem starken Charakter? Apostel Paulus war auf jeden Fall ein Mann vom Charakter, das ist ganz, ganz deutlich. Aber wir sehen nicht in dem allem, was wir über ihn wissen, dass er so sehr darauf gepocht hatte, dass er einen starken Charakter hat. Und weil er vor niemandem Angst hat und weil er eben so ein mutiger Mensch ist, deswegen schämt er sich nicht des Evangeliums. Das lesen wir nicht. Umgekehrt, wir werden folgende Dinge von ihm lesen, wie in 2. Korinther 12, Vers 10 zum Beispiel. Da schreibt er, darum habe ich Gefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also Paulus hat nicht gepocht auf seinen Charakterstärken. Umgekehrt, auf seine Schwäche, seine Schwachheit war ihm lieber als seine Charakterstärke. Also wir sehen, dass seine Kraft lag nicht in seinem Charakter. Seine Kraft lag auch nicht in seiner Redebegabung, so dass er vielleicht ein sehr großer Redner war, ein guter Rhetoriker, ein toller Prediger. Auch das nicht. In 2. Korinther 10, Vers 10 schreibt Paulus, denn die Briefe, er zitiert hier seine Kritiker, hier zitiert er seine Kritiker, was die über ihn sagen. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Also einige Menschen haben über Paulus, über den Apostel Paulus gesprochen. Jetzt überlegen wir. Heute zum Beispiel noch nie wird sagen, jemand behaupten, dass Spurgeon ein schlechter Prediger war. Oder Billy Graham, dass er nicht predigen konnte. Man ist vielleicht mit den Inhalten nicht immer einverstanden, aber dass gewaltige Redner und Prediger waren, das sagt niemand. Und über Paulus hat man das gesagt. Wer jetzt recht hatte, ist egal, aber Paulus war kein unangefochtener Rhetoriker oder großartiger Redner. Auch darin lag nicht seine Kraft, warum er sich des Evangeliums nicht schämte. Woran lag denn seine Kraft? Aus welchem Grund schämte sich Paulus des Evangeliums nicht? Seine Kraft lag in der Überzeugung, was das Evangelium ist, was das Evangelium bedeutet. Da war er sich ganz, ganz klar, er war überzeugt und das war seine Kraft. Wenn wir von etwas sehr überzeugt sind, dann schämen wir uns dessen nicht, egal was das ist. Kennen wir das? Man muss staunen. Manchmal schaue ich so bestimmte Menschen an und dann staune ich. Also ich würde mich an seiner Stelle zu Boden schämen, mich so zu kleiden zum Beispiel oder so zu frisieren oder noch etwas zu tun vor allen Menschen. Aber diese Menschen, die tun das, weil sie überzeugt sind, dass das, was sie tun, das hat eine Bedeutung für sie. Und sie schämen sich nicht deswegen. Manchmal sollte man sich schämen vielleicht. Das ist ein anderes Thema. Das heißt nicht, dass wenn man sich nicht schämt, das ist immer richtig und gut. Aber nur dieses Prinzip, verstehen wir das, dass wenn wir in etwas überzeugt sind, egal was das ist, ob Gutes oder Schlechtes, dann schämen wir uns nicht. Dann niemand kann uns den Mund zukriegen, zustopfen. Wir werden allen auf die Nerven gehen, in den Dingen, die wir überzeugt sind. Einer ist über Autos überzeugt, dann redet er dauernd über die Autos. Die andere über das Essen, dann ist es über das Essen und so weiter. Das kennen wir. Und hier kann jeder von uns von Paulus lernen. Er war vom Evangelium überzeugt, vom Evangelium Christi. Hier können wir von ihm lernen und sagen, ich will mich des Evangeliums von Christi nicht schämen. Aber wie macht man das? Jetzt einfach, ich werde mich nicht schämen. Soll ich mir das einbilden? Das wird nicht lange helfen. Aber ich kann sagen, ich will vom Evangelium überzeugt sein. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt ein guter Redner sein. Ich werde jetzt gute Argumente haben und ich werde immer wissen, was zu sagen ist. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht klappen. Nicht bei allen. Aber jeder von uns kann sagen, ich will vom Evangelium überzeugt sein. Meine Treue zum Evangelium soll aus meiner Überzeugung kommen, dass das Evangelium von Christus absolut wichtig, einmalig und unübertroffen ist. Es gibt nichts, was größer, besser wäre als das Evangelium. Deswegen, ich bin vom Evangelium überzeugt. Dahin kann jeder von uns kommen. Das Erste, was wir jetzt von Paulus lernen können, lautet, sei vom Evangelium überzeugt. Das ist unsere Überschrift, auch der erste Punkt der Predigt. Sei vom Evangelium überzeugt. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn du überzeugt bist, dann wirst du dich nicht schämen. Lasst uns von Paulus weiter lernen. Worin war Paulus so sehr überzeugt, was das Evangelium betrifft? Und er nennt in den zwei Begründungen diese Gründe, warum er überzeugt ist. Das Evangelium rettet, das ist die erste Begründung. Und zweite Begründung, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Sei vom Evangelium überzeugt, es ist Gottes Kraft zur Errettung. Eine gewaltige Aussage. Gottes Kraft, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Also Gottes Kraft. Also jedes Mal, wenn wir lesen von Gottes Kraft, Gottes Allmacht, da bekommt man richtig Respekt, Ehrfurcht davor. Denn wir ahnen, wie stark Gott ist. Wenn Gott etwas tut, nehmen wir zum Beispiel auch die Natur, wenn ein bisschen da was sich bewegt, Erdbeben oder zu viel Wasser, zu viel Regen, dann unser menschlicher Hochmut, er geht sehr, sehr tief nach unten und alle beginnen zu bangen. Werden wir das überstehen oder nicht? Und für Gott ist es noch gar nichts. Gottes Kraft, Gottes Macht. Und das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung. Das ist eine gewaltige Aussage. Das Evangelium von Christus ist, wird hier auch gesagt, für jeden Menschen gedacht, ist für jeden, also zur Errettung für jeden, der glaubt. Kein einziger ist ausgeschlossen. Und es gibt keinen Menschen, wo Gott sagt, für dich ist das Evangelium nicht. Sowas gibt's nicht. Das ist für alle und doch für jeden, der glaubt. Wir haben in der Bibel mehrere Bestätigungen dafür, dass das Evangelium oder Gottes Heilsplan für alle Menschen da ist. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 4. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also alle Menschen. 2. Petrus 3, Vers 9. Sondern er, also Gott, ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Auch hier sehen wir, dass es praktisch Gott will. Gott ist daran interessiert, dass alle Menschen vom Evangelium erfasst werden. Und 1. Johannes 2, Vers 1 bis 2. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wieder auch hier, der ganzen Welt. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Wort Errettung, das beinhaltet ja in sich die Bedeutung der Verlorenheit. Retten muss man das, was verloren geht. Also wenn nichts verloren geht, dann braucht man auch keine Rettung. Wer Rettung braucht, der geht verloren. Und wer nicht verloren geht, der braucht auch keine Rettung. Das ist verständlich. Wenn jemand jetzt reinstürmt und fängt an, uns zu retten, wir werden sagen, was wollen Sie? Lass mich in Ruhe. Weil wir sehen keine Gefahr. Aber wenn das Haus brennt und jemand reinstürmt und uns rettet, dann sind wir sehr dankbar dafür. Das Evangelium von Christus sagt eindeutig durch das Wort, dass es Kraft zur Errettung ist. Dadurch wird gesagt, dass jeder einzelne Mensch geht hoffnungslos verloren. Auf ewig und unwiderruflich. Also das kann man nicht zurückdrehen. Und jeder einzelne Mensch braucht Rettung. Diese Worte, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Also jeder braucht Errettung, das bedeutet, jeder geht verloren. Und diese Rettung gibt es nur im Evangelium von Christus. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen. Dieser Zusatz sagt nochmal, macht es konkreter, für jeden, der glaubt. Und egal wer das ist, egal wer du bist, ob du ein Jude bist oder nicht Jude bist, ob du zum Volk Israel gehörst oder nicht, Wenn du dem Evangelium von Christus glaubst, wirst du gerettet. Das ist eine sehr starke, eindeutige Aussage. Und das ist auch eine gewaltige Eigenschaft des Evangeliums, weil das ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es gibt nichts Vergleichbares mit dem Evangelium. Es gibt nichts, wodurch das Evangelium erfolgreich ersetzt werden könnte. Dass man sagt, gut, anstatt, es gibt das Evangelium, es gibt noch was anderes, das dasselbe tut, auch Menschen rettet. Sowas gibt's nicht. Das Evangelium Gott von Christus ist Gottes Kraft. Also nichts außer des Evangeliums kann uns retten. Das ist eine verständliche Wahrheit, die wir kennen. Aber lass uns das ein bisschen nachdenken darüber, dass außer Evangelium, außer des Evangeliums, nichts kann uns retten. Vor der ewigen Verdammnis, vor der ewigen Hölle kann nichts uns retten, außer des Evangeliums. Vor dem unaufhaltsamen moralischen Zerfall der ganzen Menschheit, wir alle stöhnen und leiden darunter, dass dieser Zerfall da ist, nichts kann uns davor retten, außer das Evangelium. Oder retten vor der abscheulichen Sünde in deinem persönlichen Leben, kann nichts dir helfen als nur das Evangelium. Und das Höchste wahrscheinlich, nichts kann uns vor dem schrecklichen Zorn Gottes retten. Dieser Zorn Gottes, der kommt, wird durch das Gericht und durch die ewige Hölle zum Ausdruck gebracht. Und nur das Evangelium von Christus ist diese Kraft Gottes, die uns davor rettet oder retten kann. Lieber Bruder, lieber Schwester, jetzt halten wir uns ein bisschen an. Bist du vom Evangelium überzeugt oder immer noch nicht? Nenne etwas, was wichtiger und größer wäre als das Evangelium. Kommst du auf ein Wort? Was ist wichtiger für dich, größer, bedeutungsvoller als das Evangelium? Vielleicht ist es deine Gesundheit. Kann deine Gesundheit dich vor dem Zorn Gottes retten? Vielleicht ist es Reichtum und Wohlstand. Vielleicht ist es menschliche Ehre, dass du geehrt wirst von Menschen. Die Meinung der Menschen über dich, dein Image, dein guter Ruf, kann das dich vor dem Zorn Gottes retten? Oder vielleicht ist es deine Autorität, deine Macht, die du genießt in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz oder in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft. Wird dein guter Ruf, deine Autorität, wird das dich von dem Zorn Gottes retten? Was kann sich mit dem Evangelium von Christus messen? Nichts. Und du schämst dich des Evangeliums immer noch? Paulus sagt, nein, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und das ist die Begründung, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Lass uns hier von Paulus lernen. Und deswegen sei vom Evangelium überzeugt, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und der dritte Punkt oder die zweite Begründung aus diesem Vers, diesem Satz, sei vom Evangelium überzeugt, es offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Herzstück des Römerbriefes. Was ist in Gottes Augen gerecht? Wie sieht die Gerechtigkeit Gottes aus? Was ist nach seiner Meinung gerecht? Wir Menschen, jeder von uns hat seine Vorstellungen, was gerecht ist. Aber welche Vorstellung hat Gott? Was ist in seinen Augen gerecht? Im Evangelium von Christus wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Wie kann man das Wort Gerechtigkeit leicht oder einfach erklären? Nun, ich denke, es ist ganz einfach zu verstehen, wenn wir sagen, Gerechtigkeit, jeder bekommt das, was er verdient hat. Oder, was meint er? Das ist doch gerecht, oder? Jeder bekommt das, was er verdient hat. Und das ist gerecht, ja. Und was hast du verdient? Das entscheidest nicht du, sondern Gott entscheidet. Und das ist gerecht. Das ist absolut gerecht. Das entscheidet Gott. Die Gerechtigkeit Gottes kann man erst dann besser verstehen, wenn man noch zwei andere biblische Komponenten mit berücksichtigt. Also nicht trennt von anderen, sondern das, was die Bibel sagt über die Gerechtigkeit Gottes, nämlich den Zorn Gottes muss man berücksichtigen. Das wird in dem nächsten Textabschnitt, wird über den Zorn Gottes Paulus sprechen. und die Gnade Gottes muss man berücksichtigen, um die Gerechtigkeit Gottes besser zu verstehen. Man wird die Gerechtigkeit Gottes nicht verstehen, wenn man den Zorn oder die Gnade Gottes übersieht. Dann wird man die Gerechtigkeit Gottes nicht verstehen. Man kann auch das Evangelium nicht verstehen, wenn man den Zorn Gottes oder die Gnade Gottes übersieht. Und hier liegt oft das Problem von vielen Menschen. Sie ignorieren entweder die Gnade oder den Zorn Gottes und verstehen das Evangelium nicht. Dann ist das Wort vom Kreuz eine Torheit für sie. Sie sagen, ach, das ist zu kompliziert oder zu einfach oder zu, das ist alles Utopie. Und es ist wichtig, den Zorn Gottes und die Gnade Gottes zusammenzubringen, um die Gerechtigkeit Gottes besser zu verstehen. Und hier haben wir so zwei Aufgaben. Die Gerechtigkeit und den Zorn miteinander zu verbinden, das fällt uns nicht schwer. Das ist ziemlich einfach, so logisch zu verstehen. Gerechtigkeit und Zorn. Weil Gott gerecht ist, ist er zornig über alles, was seiner Gerechtigkeit widerspricht. Das ist verständlich. So geht es uns ja auch, wenn wir etwas für richtig halten und dann plump, also wir begegnen das, was total gegen das ist, was wir für richtig halten, dann werden wir zornig. Bei Gott ist es noch viel größer, er ist heilig. Wir können uns irren in dem, was wir da verstehen, aber Gott irrt sich nicht. Und deswegen ist es verständlich, dass er zornig wird, er zürnt über jede Sünde, über jede Ungerechtigkeit, über jede Entstellung seines Willens, zürnt Gott. Das ist für uns verständlich, das verstehen wir. Gerechtigkeit und Zorn, die irgendwie ergänzen sich gegenseitig. Die Gerechtigkeit und Gnade, die Gnade miteinander zu verbinden, das fällt uns schon viel schwieriger. Also Gnade und Gerechtigkeit, dass sie zusammenarbeiten, das ist für uns komplizierter. Dem anderen zu geben, was er verdient hat, ist gerecht. Stimmt's, ja? Aber dem anderen zu geben, was er nicht verdient hat, was ist das? Ist das noch gerecht? Das ist ja Gnade, klar. Das geben, was du hast das eigentlich nicht verdient, aber hier, ich bin trotzdem gut zu dir. Das ist Gnade. Aber ist das noch gerecht? Also nicht, bei weitem nicht immer. Stell dir vor, jetzt, die Richter im Amtsgericht werden so urteilen. Sie werden allen geben, was sie nicht verdient haben. Einfach gnädig sein. Diese Richter werden sofort gefeuert. So geht es nicht. So bricht das ganze System zusammen. Das funktioniert nicht. Menschlich gesehen sind Gerechtigkeit und Gnade miteinander nicht kompatibel. Die kann man nicht verbinden miteinander. Aber Gott tut das Unmögliche. Die Gerechtigkeit Gottes, sie vollbringt das Unmögliche. Gerechtigkeit und Gnade werden miteinander verbunden, ohne dadurch an ihrer Bedeutung Schaden zu nehmen. Die Gerechtigkeit bleibt unverletzt, Gott bleibt gerecht und die Gnade, sie bleibt tatkräftig. Sie ist nicht nur theoretisch irgendwo, sondern sie ist tatsächlich da und sie wirkt. Das kann nur Gott. Und das ist nur durch Jesus Christus möglich, nur durch das Evangelium. Jesus Christus stirbt, weil er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat. Das ist das Evangelium, das wissen wir. Ist das gerecht oder nicht, dass Jesus Christus stirbt, weil er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat? Natürlich ist es gerecht. Also gerecht ist es nicht, dass er die Sünden auf uns genommen hat. Wir sagen, nein, nein, Jesus, du hast das nicht verdient. Aber weil er die Sünden genommen hat auf sich, jetzt muss er sterben. Das ist gerecht, weil die Sünde tot, Lohn ist der Tod. Und jeder Mensch, der dem Evangelium glaubt, das sind wir auch dabei, jeder Mensch darf seine Schuld tilgen durch das Opfer Jesu Christi. Und das ist Gnade. Und das ist auch gerecht, weil das auf einer gerechten Handlung Gottes basiert ist. So ist Gnade und Gerechtigkeit zusammengebracht und bleiben unversehrt da. Die Gerechtigkeit Gottes ist an die Gnade Gottes gekoppelt und Gott ist gerecht, wenn er gnädig ist. Im Evangelium wird diese Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Zum Beispiel, also du hast gesündigt. Das bedeutet, du hast die ewige Strafe verdient. Das ist gerecht. Das weiß jeder Mensch. Ich bekomme das, was ich verdient habe. Und du hast keinen Anspruch auf Rettung, auf die Rettung. du hast keinen Anspruch. Und das ist auch gerecht. Also deine Sünde gibt dir nicht den Anspruch auf deine Rettung. Auch wenn es eine Rettung gibt, hast du trotzdem überhaupt kein Recht, die Rettung anzufordern, zu verlangen. Dieses Recht hast du nicht. Und das ist gerecht. Du bekommst, was du verdient hast, die ewige Verdammnis. Die Rettung hast du nicht verdient. Und du bekommst sie nicht, weil du Recht darauf hättest. Das ist alles gerecht, hundertprozentig gerecht. Dass Gott dir die Rettung durch Jesus Christus überhaupt möglich macht, oder dass Gott die Rettung durch Christus möglich macht, das ist Gnade. Das hat mit der Gnade zu tun. Dass Gott dir die Rettung durch Jesus Christus anbietet, das ist Gnade. Du hast das nicht verdient. Und Gott bietet es trotzdem an, obwohl er gerecht ist. Das ist Gnade. Und dass Gott das so beschlossen hat, dass jeder, der dem Evangelium glaubt, gerettet wird, das ist Gnade Gottes. Und das ist auch die Gerechtigkeit Gottes. Du glaubst zum Beispiel, du glaubst an das Opfer Jesu Christi. Das ist richtig. Das ist gerecht. Das ist sehr, sehr richtig, an das Opfer Jesu Christi zu glauben. Und Gott rettet dich, wenn du glaubst. Das ist Gnade. Das ist kein Verdienst. Wir dürfen nicht denken, dass wir dadurch, dass wir glauben, dass wir dadurch gerettet werden. Wir werden gerettet durch den Tod Jesu Christi. Und das, dass wir glauben, das ist kein Verdienst, das ist kein Werk. Die Bibel spricht auch davon, dass der Glaube nicht zu den Werken gehört. Das ist Gnade. Gott rettet dich, wenn du glaubst. Das ist Gnade, das ist kein Verdienst. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Also nicht, die Rettung geschieht nicht durch die Werke, sondern nur dadurch, was Jesus Christus getan hat. Das ist das Hauptthema von Römerbrief. Darüber wird Paulus später, Kapitel 4 und weiter, sehr, sehr tief ausholen und tief graben, um das zu erklären, dass die Gerechtigkeit, die Rettung, sie kommt nicht von den Werken. Denn in Rom zwischen den Christen gab es großen Streit. Das Gesetz halten oder nicht. Wenn man das Gesetz Mose nicht hält, ist man da überhaupt Christ oder nicht? Und das, hier legt Paulus den Eckstein für diese Lehre und sagt, dass die Gerechtigkeit Gottes, die kommt nicht aus den Werken, sondern aus dem Glauben, aus dem Evangelium. Sei vom Evangelium überzeugt, es offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier ist dieses fast wie Wortspiel, aus Glauben zum Glauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich immer wieder, wenn ich das lese, das macht mich ein bisschen stutzig. So, was bedeutet das? Aus Glauben zum Glauben, was sollte das heißen? Was Glaube ist, wissen wir ja auch. So im Großen und Ganzen weiß jeder Mensch, wenn man sagt, ich glaube an etwas, dann hat das zuerst mal mit Einverständnis zu tun. Also ich bin einverstanden damit. Ich bin auch dieser Meinung. Oder Glaube ist auch eine Überzeugung. Ich bin überzeugt in etwas. Ich glaube daran. Und eine noch größere, tiefere Bedeutung des Glaubens ist, Glauben ist Vertrauen, worauf ich mein Vertrauen setze. Ich denke, die beste Definition des Glaubens finden wir in Hebräer 11, Vers 1. Da steht geschrieben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also hier ist also diese Hoffnung da, diese Überzeugung, und wird auch hier gesprochen, alles gehört zum Glauben. Und Gott hat es so gemacht, dass ohne den Glauben läuft gar nichts. Ohne Glauben läuft gar nichts, was Rettung betrifft, was das Evangelium betrifft, was Gottes Heilsplan betrifft. Auch in Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, Vers 6, Entschuldigung, steht geschrieben, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Eine schwierige Frage möchte ich stellen, die theologisch schwierig ist. Was kommt zuerst, der Glaube oder das Evangelium? Der theologische Streit darüber ist schon sehr alt. zeitlich gesehen, chronologisch gesehen, kommt das Evangelium zuerst. Das Evangelium war vor uns da. Und das ist natürlich zeitlich ganz eindeutig, dass zuerst kommt das Evangelium, nicht unser Glaube. Funktional oder entsprechend gesehen, also von der Wirkung her funktional gesehen, kommt aber der Glaube zuerst. Wenn der Mensch nicht glaubt, dann wird das Evangelium dem Menschen keine Rettung geben. Egal wie viel er das Evangelium selber liest oder du ihm predigen wirst, wenn er nicht glaubt, das Evangelium wird keine Rettung ihm geben. In Hebräer 4, Vers 2 steht sehr, sehr klar geschrieben, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft oder andere Übersetzung, auch das Evangelium wurde verkündigt, auch uns, gleich wie jenen, irgendwelche anderen Menschen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Warum? Weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Also ohne den Glauben bewirkt das Evangelium keine Rettung. Also um gerettet zu werden, muss man das Evangelium lesen und dann muss man glauben, was das Evangelium sagt. Dann wird man gerettet. Ein Mensch, der das Evangelium kennt und liest und nicht glaubt, er wird nicht gerettet. Das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Das bedeutet auch, kann man so sagen, dass der Glaube, er aktiviert, in Anführungszeichen, aktiviert das Evangelium und wiederum das Evangelium aktiviert den Glauben, zündet den Glauben, sodass der Glaube plötzlich aufleuchtet oder entfacht wird, wächst. Je mehr man glaubt an das Evangelium, desto mehr wird man im Glauben wachsen. Aber man bleibt im Glauben. Wenn wir glauben, wird das Evangelium von Christus uns einerseits retten und zweitens, es wird wieder uns zum Glauben führen. Also ohne Glauben läuft gar nichts. Egal, wie lange du schon Christ bist, egal, wie oft du die Bibel gelesen hast, ohne Glauben läuft gar nichts. Um gerettet zu werden, muss man glauben. Also wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Und wenn man gerettet ist, dann wird man glauben. Man hört mit dem Glauben nicht auf. Das geht weiter. Und wer nicht glaubt, der ist nicht gerettet. Es ist unmöglich, ohne Glauben gerettet zu sein. Das geht nicht. Und dann werden die Worte zitiert aus dem Alten Testament, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist vom Propheten Habakuk aus dem Alten Testament, das wird auch im Hebräerbrief zitiert. Das bedeutet, das Evangelium wurde schon im Alten Testament verheißen, es war auch bekannt und auch schon da. Durch den Glauben wurden Menschen gerettet. Das heißt, willst du gerettet sein? Glaube an das Evangelium. Bist du gerettet? Glaube an das Evangelium. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Abraham glaubte Gott und Gott hat das ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ohne Glauben kommen wir gar nicht voran. Es gibt keine höhere Stufe der Erlösung aus dem Glauben. Wir sehen, aus Glauben zum Glauben. Das ist nicht so, dass bist du gerettet, im Glauben gewachsen und dann irgendwann, du gehst eine höhere Stufe, wo du den Glauben nicht mehr brauchst. Zum Beispiel, das kann Erkenntnis sein oder Wissen oder ich gehe vom Glauben zum Schauen rüber und also das ist höher als Glaube. Nein, so ist es nicht. Egal wie lang man im Glauben ist, egal wie sehr man im Glauben wächst, aus Glauben, wohin? Zum Glauben. Wohin? Zum Glauben. Und das immer im Glauben. Aus Glauben zum Glauben. So ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das hält uns alle vor Gott gleich. Denn es gibt keinen zweiten Weg für dich und für mich, sondern für uns alle. Wir müssen glauben dem Evangelium. Das macht uns demütig. Das macht uns vor Gott in gewissem Sinne klein. Wir können nicht durch die Leistungen gerettet werden. Das geht einfach nicht. Das widerspricht der Gerechtigkeit Gottes. Durch die Leistungen können wir nur in die Hölle kommen. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Aber durch den Glauben gerettet zu werden, das ist auch die Gerechtigkeit Gottes. So ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist nicht unsere Gerechtigkeit. Wir sehen, die Gerechtigkeit Gottes ist das. Das ist Gottes Gerechtigkeit, wie in unserem Monatslied, aber auch in anderem älteren Lied kennen wir diese Worte. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Seine Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit lautet, glaube an das Evangelium. Daraus, dadurch wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart. Deswegen schäme dich des Evangeliums nicht. Sei vom Evangelium überzeugt. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Und sei vom Evangelium überzeugt. Es offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du vom Evangelium überzeugt bist, dann wirst du dich des Evangeliums nicht schämen. Nun, wie stehst du zum Evangelium von Christus, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester? Hast du die Kraft Gottes zu deiner Errettung schon erfahren? Wenn nicht, du kannst es heute machen, du kannst es jetzt machen. Glaube dem Evangelium und komme zu Jesus und du wirst gerettet. Du musst es nicht erklären, du musst es nicht verstehen, das wirst du nicht schaffen. Niemand von uns kann das verstehen, aber wir erfahren das. Glaube dem Evangelium, glaube Jesus und komm in diesem Glauben zu Jesus. Du wirst gerettet. Kennst du die Gerechtigkeit Gottes? Du bist vielleicht schon gerettet, hast die Kraft erfahren. Hast du die Gerechtigkeit Gottes mehr und mehr erkannt? Wächst du darin? Höre niemals auf, dem Evangelium von Christus zu glauben, denn so wirst du die Gerechtigkeit Gottes mehr und mehr begreifen und darin stark werden. Es gibt absolut nichts, was mit dem Evangelium von Christus verglichen werden könnte. Gar nichts. Deswegen schäme dich des Evangeliums nicht. Sei überzeugt darin. Zum Schluss eine kurze Geschichte zum Vorlesen. Ich lese sie vor. An einem Kongress der Religionen, der vor vielen Jahrzehnten in Chicago stattfand, wurden alle bekannten Religionen vertreten. Während einer Sitzung plötzlich erhob sich Dr. Joseph Cook aus Boston und sagte: Meine Herren, bitte erlauben Sie mir, Ihnen eine Frau mit großem Kummer vorzustellen. Blutflecke sind an ihren Händen. Und nichts, was sie versucht hat, konnte ihre Blutschuld entfernen. Es ist das Blut des Mordens. Durch ihre Qualen wurde sie in ihrer Verzweiflung zu dieser schrecklichen Tat getrieben. Gibt es irgendetwas in ihrer Religion, wodurch ihre Sünde entfernt werden könnte und sie ihren Frieden bekommen würde? Totenstille breitete sich über die ganze Versammlung. Kein einziger der Anwesenden hatte geantwortet. Dann, die Augen emporgerichtet, hat Dr. Cook laut gerufen: Apostel Johannes, kannst du dieser Frau sagen, wie sie von ihrer schrecklichen Sünde frei werden kann? Der große Prediger tat so, als ob er auf die Antwort wartete, und plötzlich rief er laut: Hört, Johannes sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von allen Sünden. Keine einzige Menschenseele brach das Schweigen. Die Vertreter von östlichen Religionen und westlichen Philosophien saßen da stumm und sprachlos. Nur das Evangelium von Jesus Christus kann der größten Not der Menschheit tatkräftig begegnen. Sei vom Evangelium überzeugt. Amen.